Offenbarung, ein Buch mit 7 Siegeln, das endet mit Ich mache alles neu. Wie es dahin kommt und was alles auf dem Weg dahin passieren kann, dazu mehr in dieser Predigtreihe. Das ist heute die vorletzte und eigentlich die letzte Predigt aus der Predigtreihe, weil die letzte Predigt, die habe ich schon gehalten. Das war die Jahreslosungspredigt. Ich mache alles neu. Das ist ja die Jahreslosung. Das war Offenbarung 21. Und jetzt kommen wir mit 20 in Anschluss. Und wenn die dann im Netz steht, könnt ihr auch alle nochmal am Stück, wenn ihr wollt, am Stück euch anhören. Die sind alle in einer Playlist bei YouTube dann zusammengefasst. Bevor ich den Predigttext lese, ein kurzer Rückblick über das, was bislang in der Offenbarung berichtet wurde. Und bei der Übersicht habe ich mal rot markiert, wo Gottes Sieg, wir haben gerade gesungen, er regiert, Gott hat gewonnen, wo Gottes Sieg, seine Macht und seine Herrlichkeit bereits in der Offenbarung dokumentiert ist. Die Offenbarung setzt ja den Schlusspunkt des Werbens und des Heimsuchens Gottes für seine Menschen. So denke ich, kann man das auch überschreiben. Der Schlusspunkt, wo Gott sagt, ein letzter Versuch, den Menschen meine Einladung deutlich zu machen. Im Alten Testament hat er in Israel deutlich gemacht, welche Macht er hat. Welches Heil er geben möchte, an Israel sollten alle Völker sehen, wer der wahre Gott ist und wie man mit Gott in dieser Welt leben kann. Letztlich wollten es die Menschen nicht. Im Neuen Testament wiederholt sich das Ganze. Gott zeigt an seiner Gemeinde, welche Macht er hat, welches Heil er geben möchte. Jetzt sogar universell, nicht mehr auf ein Volk irgendwo begrenzt, sondern wirklich für alle Menschen der ganzen Welt. Und die Menschen wollen es nicht. Und werden es, wie wir gleich sehen werden, auch nicht werden wollen. Und bis zu dem Tag, an dem Tag des Herrn, an dem der Herr Jesus Christus seine Herrschaft unmissverständlich und dann auch nicht mehr umkehrbar zeigen wird, dann triumphiert die Gerechtigkeit, die Wahrheit und dann werden die Geister endgültig geschieden. Offenbarung im Überblick. Wir haben im ersten Kapitel die Entrückung des Johannes und die Beschreibung seiner ersten Eindrücke, alles hier ausgeführt, das ist fast alles ausgeführt in den Predigten. Kapitel 2 bis 3 sind die 7 Sendschreiben. Gott wendet sich der Gemeinde direkt zu. Kapitel 4 bis 5 ist der erste Einblick in den Himmel, der himmlische Thronraum, Beschreibung des Thrones Gottes, Siegesstimmung, der Jubel der Erlösten, bereits am Anfang der Offenbarung. Und das Buch mit den 7 Siegeln, das nur das Lamm würdig zu öffnen ist. Kapitel 6, dann die Siegel 1 bis 6. Es sind 4 Reiter, die erwähnt werden. Eroberung, Krieg, Hungersnot, Tod und die Märtyrer unter dem Altar. In Kapitel 7, Versiegelung der Heiligen, wie sie, obwohl noch nicht das Ende ganz da ist, das Gericht da ist, wie die Seelen unter dem Altar Kleider bekommen, Gott auf sie eingeht, hatte ich in der Predigt ein bisschen ausgeführt. 144.000 aus den Stämmen Israels werden versiegelt. Keine Zeugen Jehovas. 144.000 aus den Stämmen Israels heißt es dort. Und eine große Volksmenge aus allen Nationen. Kapitel 8 und 9 sind dann die 7 Siegel, Posaunen 1 bis 6. Ein Schweigen im Himmel, bevor die ganzen Gerichte ausgeführt werden. Und wir merken in diesen ganzen Plagen eine gesteigerte Heimsuchung. Kapitel 10. Das Buch, das Johannes essen soll, das ist süß wie Honig, dann bitter, wie Gottes Wort. Süß ist aber dann auch schwer im Magen liegen kann. Kapitel 11, 2 Zeugen, die 7. Posaune. Gott misst seine Gemeinde aus, zeigt, wo die Spreu vom Weizen sich trennt. 2 Zeugen tun Wunder, werden umgebracht. Auferstehung nach 3,5 Tagen werden sie in den Himmel geholt. Und die 7. Posaune vom Königreich Gottes. Kapitel 12 ist die Rückblende zu Satans Fall. Die Frau, die ein Kind gebiert und alles Heilige verfolgt. Krieg im Himmel, der Drache Satan wird auf die Erde geworfen. Krieg vom Erzengel Michael mit dem Drachen, also Einblicke in die unsichtbare Welt. Kapitel 13 geht es um die beiden Tiere, die Zahl 666 und die Verfolgung aller Heiligen. Kapitel 14, dann wieder ein Triumpheinblick, das Lamm und seine Siegesgesänge. Und immer wieder kommt die Offenbarung zwischendrin wie so ein Licht vor. Hey, nicht dass das hier auf der Erde, was uns oft Angst macht, ist das, was wirklich passiert, sondern es ist der Jubel, dass der Sieg längst gefeiert wird. während Satan hier immer noch versucht zu toben und zu wüten. Den nächsten Kapitel 15, sieben Engel, sieben Plagen, die Vollendung des Zornes Gottes und der Lobgesang der Sieger am gläsernen Meer. Kapitel 16, die sieben Schalen des Zorns, die letzten Plagen. Bisschen kann man es vergleichen mit Ägypten, wo Gott auch vor dem Auszug immer noch eins draufgelegt hat. Geschwüre, Wasser wird Blut, Finsternis, Dürre und am Schluss der Aufzug in Harmagedon. 17, die große Hure und Babylon. Erklärung ihrer Identität, wer ist die Hure Babylon, dass das Gefährliche die Verführung ist und ihr Untergang. Kapitel 18, der Fall Babylons. Klage über den Untergang Babylons, weil die Menschen lieben das Böse und wenn man Babylon vielleicht auch mit dem Gott Mammon gleichsetzt, leicht nachzuvollziehen, wenn es im Geld nicht mehr hinhaut, dann ist die Not groß, wenn man nicht mehr Geschäfte machen kann. Und so weinen die Kaufleute über den Verlust und Jubel über Vernichtung, gerechte Rache. Also dann, wenn Jesus den Sieg errungen haben wird, dann ist der Jubel bei denen da, die immer unterdrückt wurden. Kapitel 19, dann Lobpreis und Rückkehr Christi, Halleluja-Ruf im Himmel, Hochzeitsmahl des Lammes. Jesus erscheint als Richter. Die Schlacht von Armageddon beginnt. Und dann wieder der Kontrast, Siegesfeier im Endkampf. 20:1-5 ist das tausendjährige Reich beschrieben. Ich möchte es einfach mal so kurz zusammenfassen. Für mich ist das tausendjährige Reich nach meinem Verständnis so eine letzte Demonstration, die Gott zu bieten hat. Noch einmal zeigt er der ganzen Welt, wie es sein könnte, wenn man unter seiner Herrschaft lebt. Da heißt ja, Löwe und Lamm werden beieinander liegen, es wird nichts Böses geschehen. Und die Menschen erleben 1000 Jahre noch einmal, wie es sein könnte, wenn man wollte, mit Gott leben wollte. Und dann heißt es, am Ende wird Satan losgelassen und das Erschrecken. Sofort schlagen sich die Menschen wieder auf die Seite Satans und drehen Gott den Rücken zu. Und an dieser Stelle steigen wir jetzt ein. Ich lese aus Offenbarung 20, die Verse 7-15. Wenn die 1000 Jahre abgelaufen sind, in denen der Satan gefangen gehalten wurde, wird er wieder freigelassen werden. Er wird sich in alle vier Himmelsrichtungen aufmachen, um Gog und Magog, die Völker der ganzen Erde, dazu zu verführen, gemeinsam in den Kampf zu ziehen. Von überall her sah ich ihre Armeen aufmarschieren. Sie waren so unzählbar wie der Sand am Meer und überschwemmten die Erde, soweit das Auge reichte. Sie umzingelten die von Gott geliebte Stadt, das Heerlager derer, die zu seinem heiligen Volk gehören. Doch da fiel Feuer vom Himmel und vernichtete sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befanden. Dort werden sie Tag und Nacht Qualen leiden für immer und ewig. Nun sah ich einen großen weißen Thron, und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte, und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Soweit der Text. Nun sind wir live dabei, sozusagen mitten im Finale. Und da erleben wir, wie das Ende der Zeit aussehen wird. Vier Fakten beschreiben das Finale. Ich habe an drei Punkten das festgemacht. Die Menschheit wird Qualen leiden, doch sie wird nicht umkehren. Der Sieg über das Böse fällt vom Himmel und die Menschheit bekommt ihren gerechten Lohn. Das Erste. Die Menschheit wird Qualen leiden, doch sie wird nicht umkehren. Schon in Offenbarung 16 lesen wir, dass alles erlebte Unheil, das, ja, ich möchte es eigentlich so nennen, das Heimsuchen Gottes, mit dem er versuchte, sein Volk, die Menschheit auf seine Seite zu kriegen, zu sagen, seht doch, was ich für euch habe, nicht den Erfolg hatte, sondern das Gegenteil bewirkte. Dort lesen wir Offenbarung 16, die Verse 9, 11 und 21 habe ich hier. Und die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen, wegen ihrer Geschwüre, und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Und in 21, und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen, und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn diese Plage ist sehr groß. Immer wieder höre ich diesen Satz: Was muss eigentlich noch alles passieren, damit dieser oder jener zum Glauben kommt, merkt, dass er ohne Gott nicht weiterkommen kann? Ja, es kommt vor, dass Nöte Menschen dazu bringen, zum Vater im Himmel zurückzukehren, sich heimsuchen zu lassen. Aber es muss nicht so sein und es gibt nicht diese Gesetzmäßigkeit. Und so lesen wir auch in der Offenbarung, dass zumindest ein Großteil der Menschheit das nicht tun wird. Gott demonstriert immer deutlicher, in was für ein Chaos der Weg ohne ihn führt. Er wirbt, er lockt, er versucht auch durch Katastrophen Menschen nach Hause zu holen, aber er zwingt nicht. Das tausendjährige Reich war davor. Gott hat gezeigt, was er macht, wie ein Leben seiner Herrschaft und seinem Frieden aussehen kann. Man dreht ihm den Rücken und merkt nicht, dass es mit der Beziehung zu Gott zu tun hat. Aber weil Gott gnädig, barmherzig und voller Geduld ist, wartet er lange, sehr lange, für seine Jünger sogar oft zu lange, bis er den Schlusspunkt zieht. Kennt ihr sicher auch, dass man denkt, jetzt wäre es doch einmal an der Zeit, dass Gott eingreifen könnte. Aber Gott wartet und wirbt, weil er gnädig, geduldig und barmherzig ist. Und am Ende der Offenbarung, direkt vor unserem Bibeltext vom tausendjährigen Reich, wo da die Rede ist, zu diesem tausendjährigen Reich gibt es ja auch unterschiedliche Deutungen. Ich möchte nur ganz kurz ein paar Sätze dazu sagen. Einige verstehen es so chronologisch, wie es in der Offenbarung geschrieben ist. Am Ende das tausendjährige Reich gibt dann mit manchen anderen Auslegungen Schwierigkeiten, weil es dann mehrere Auferstehungen geben müsste, wenn man das so der Reihenfolge nach nimmt, wovon aber weder Jesus noch später seine Jünger etwas sagten. Andere sagen oder sehen darin einen Schlusspunkt für den Siegeszug des Evangeliums. Sie gehen davon aus, die Welt wird immer besser, das Evangelium breitet sich immer mehr aus und am Ende kommt dann noch einmal der Teufel und schlägt noch einmal zu. Für sie ist das, was wir gerade leben, in der Zeit, in der wir leben, das tausendjährige Reich. Eine weitere Richtung steht die Zahl symbolisch zwischen 1 und dem ersten und zweiten Kommen Jesu, das tausendjährige Reich, also zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu. Sie bezeichnen es als die Zeit der Gemeinde, in der Satan bis kurz vor dem Ende nur eingeschränkt wirken wird. Es gibt so verschiedene Sachen, verschiedene Auslegungen. Letztlich ist keine dieser Erklärungen für unseren Verstand jetzt wirklich 1:1 in Übereinstimmung zu bringen. Es gibt immer Dinge, wo wir sagen werden, das passt da nicht. Und ich glaube, es muss auch nicht, weil Gott größer ist als wir. Es steht geschrieben, es wird passieren. Und wenn es passiert, dann werden wir merken, dass es passiert. Und danach werden wir verstehen, was passiert ist. So ist das eigentlich in der ganzen Bibel. Deswegen würde ich einen Mut machen, sich an diesen Stellen nicht zu lange aufzuhalten, sondern zu gucken, was die rote Linie davon ist, was da durchgeht. Und so denke ich und halte es für eine gute Art, wenn wir als Kinder Gottes einfach nur gespannt sein dürfen, wie der Papa im Himmel das am Ende alles regeln wird. Jesus sagt ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann meint damit nicht kindisch, sondern meint damit der Vertrauen, der Papa macht schon. Und das finde ich ja schön an kleinen Kindern. Die haben keine Sorgen, der Papa macht schon. Bis man älter wird, dann hört das Vertrauen auf. Und das ist mit uns Christen leider manchmal auch so, als am Anfang glauben, ja, der Vater im Himmel macht das schon und dann kommt so manches dazu, wo wir es neu lernen müssen. Also ich möchte einfach Mut machen, gespannt zu sein, wie der Vater im Himmel das am Ende regeln wird. Für mich ist dieses tausendjährige Reich, wie ich vorhin sagte, einfach so eine Zeitspanne, wo Gott noch einmal deutlich macht, in einer unglaublichen Liebe und Geduld der Welt zu demonstrieren, wie lieb er sie hat und wie gut es bei ihm sein könnte. Aber auch da zwingt er nicht und lässt am Schluss noch einmal die Wahl, wie bei Adam und Eva im Paradies. Adam und Eva hat er auch nicht gezwungen, im Paradies zu sein. So hat ihn gesagt, da ist ein Verbot. Wenn ihr das überschreitet, dann seid ihr auf der anderen Seite. Ihr müsst nicht hier bleiben. Adam und Eva haben das andere gewählt und in der Offenbarung sehe ich eine Parallele, wo die Menschen auch immer wieder das andere wählen. Darum, Vers 7, wenn die 1000 Jahre abgelaufen sind, in denen der Satan gefangen gehalten wurde, wird er wieder freigelassen werden. Er wird sich in alle 4 Himmelsrichtungen aufmachen, um Gog und Magog, die Völker der ganzen Erde, dazu zu verführen, gemeinsam in den Kampf zu ziehen. Von überall her sah ich ihre Armeen aufmarschieren. Sie waren so unzählbar wie der Sand am Meer und überschwemmten die Erde, soweit das Auge reicht. Sie umzingelten die von Gott geliebte Stadt, das Heerlager derer, die zu seinem heiligen Volk gehören. Diesen Kontrast, den finde ich krass. Fällt es euch auch auf? Kaum zieht sich Gott zurück, zieht Satan aus, um alle Völker einzuspannen, gegen Israel in den Krieg zu ziehen. Und ganz ehrlich, ich glaube, was wir momentan zum Stichwort Antisemitismus und was in Israel abgeht, kann man ahnen, dass das noch ein paar Schippen draufgelegt in diese Richtung durchaus vorstellbar ist. Gog und Magog taucht in der Bibel nur noch einmal in Hesekiel auf. Da wird vorausgesagt, dass sich alle Völker wie eine Wolke über das Land hermachen, um gegen Israel zu kämpfen und dort ihr Grab finden werden. Mehr finden wir über Gog und Magog nicht. Also so eine Beschreibung für die Völker, die sich gegen Gott zusammenraffen. Die Ähnlichkeiten zur Offenbarung 20 sind jedenfalls nicht zu übersehen. Auch in der Offenbarung steht, dass es das Ende für die Völker sein wird. Denn es heißt, doch da fiel Feuer vom Himmel und vernichtete sie, und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befanden. Dort werden sie Tag und Nacht Qualen leiden, für immer und ewig. Wenn man mal versuchen wollte, vielleicht können wir das mal, versucht euch mal, dieses Finale wie in so einem spannenden Film vorzustellen. Immer und immer wieder hat Gott versucht, das Böse durch das Gute, durch Liebe zu überwinden. Unzählige haben dafür ihr Leben gelassen, damit dieses Prinzip funktioniert. Das Böse durch Liebe, durch Gutes zu überwinden. Und dann scheint das Gute gewonnen zu haben. 1000 Jahre totaler Friede, totale Harmonie. Und dann taucht das Böse noch einmal auf, mit solch einer Wucht. Alles, was irgendwie kann, läuft ihm nach. Weltweit werden alle Armeen zusammengerottet, die nun den Frieden endgültig besiegen wollen. Kein Mann, kein Mensch, kein Land hätte auch nur den Hauch einer Chance dagegen, wenn sie so konzentriert alle auf einen hermachen. Hoffnungslos. Und jetzt kommt der Knüller. Wisst ihr was, es kommt zu gar keinem Kampf. Die kommen alle kampfbereit an, wollen kämpfen, aber der Kampf findet gar nicht statt. Ist euch das aufgefallen? Was macht Gott? Hauch seines Mundes heißt einmal, hier fällt Feuer vom Himmel. Keiner muss kämpfen. Gott selber macht es. Kein Mensch muss sich verteidigen. Das Unmögliche wird möglich. Damit ich beim zweiten Punkt, der Sieg über das Böse, fällt buchstäblich vom Himmel. Und ich glaube, kein Regisseur hätte sich für das für einen Thriller spannender ausmalen können. Alles jetzt scheinbar nur noch wie so ein Horrorfilm, Feierabend. Und dann kommt die Wende völlig unerwartet. Der geballten menschlichen Macht, denn mehr hat die Menschheit nicht aufzubieten, kommt ein bisschen Feuer vom Himmel und der Ofen ist aus. Das stimmt eigentlich nicht, der Ofen ist nicht aus, jetzt brennt es ja, aber jetzt brennt es richtig. Oder? Das Drama ist aus. Und ich finde auch interessant, dass wir hier über die Hölle und den Teufel erfahren. Ist euch das auch aufgefallen? Der Teufel ist nicht der Chef der Hölle. Der ist noch nicht mal der erste Insasse. Vor ihm befinden sich bereits das Tier und der falsche Prophet an diesem Ort, an dem sie Tag und Nacht Qualen leiden. Der Teufel ist erst die Nummer 3, also einer unter seinesgleichen, wo alle anderen dazukommen werden, die sich dafür entschieden haben, nicht mit Gott leben zu wollen. Ist die Hölle nun ein Ort, wo man ewig geschmort wird, ohne gar zu werden? Das Bild ist hier eines von 2 Bildern, die ich euch zeige, die ich mit einer KI erstellt habe. Ich habe den Auftrag gegeben, Offenbarung 20 mir bildlich darzustellen. Interessant, was dabei rausgekommen ist. Und wir sehen, auf dem letzten war es, glaube ich, etwas deutlicher noch zu sehen, einen Drachen und viele, viele Menschen, die dazukommen. Dazu kommen wir gleich noch. In den meisten Vorstellungen wird die Hölle so ähnlich wie da auf diesem Bild gemalt. Aber dass der Teufel nicht mehr zu sagen hat wie alle anderen, stellen wir hier auch fest. Das Feuer in der Hölle kommt wohl aus dem Text, wo wir gelesen haben, dass es vom Himmel fällt und ein Feuersee ist, wo Menschen ewig gequält werden. Ob das wirklich buchstäblich so ist, die Offenbarung ist voller Bilder. Und wir haben an vielen Stellen festgestellt, auch die letzte Predigt, die ich Anfang des Jahres gehalten habe, über das neue Jerusalem. Wenn wir sehen, wie das neue Jerusalem uns beschrieben wird, ist das etwas, was nicht unserem ästhetischen Empfinden entspricht. Aber es sind die größten vorstellbaren Bilder, die gebraucht werden. Die größten Reichtümer, die man haben kann, die werden alle da zusammen komprimiert genannt. Und man kann nur ahnen, es ist einfach viel schöner, als man sich es vorstellt. Und so denke ich im Gegenzug hier auch, wenn es um die Hölle geht, dass einfach die schrecklichsten Bilder, die man sich vorstellen kann, genannt werden, ohne dass es wirklich ein Feuer ist, das immer brennt. Ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat, aber dieses Bild fand ich für mich auch sehr hilfreich. Wenn ich mir vorstelle, unter Menschen zu leben, wo keiner mehr Stopp sagt, wo keiner mehr gut ist, wo jeder machen kann, was er will, wo man einander wehtun kann, umbringen geht nicht mehr, dann ist das fast, manche sagen es, die Hölle auf Erden. Und ich glaube, so wird das auch sein. Auf der einen Seite wird das Gute sein und auf der anderen Seite, wo nichts Gutes mehr ist. Und dann kann das für jeden ganz unterschiedlich aussehen. Und das Feuer ist für mich ein Bild einfach, das die Qualen, diese Hoffnungslosigkeit an dieser Stelle symbolisiert. Wie auch immer, aus dem gesamtbiblischen Zusammenhang heraus ist es eine Tatsache, dass die Hölle ein Ort für eine ewige Existenz ist, der an Lebensfeindlichkeit nicht zu überbieten sein dürfte. Gott ist der Erfinder des Lebens und bei ihm wird das Leben sich entfalten können. Viele Theologen tun sich darum schwer damit, konstruieren Ausgänge von der Weltgeschichte, die ihnen nicht so grausam erscheinen. Die einen sagen, der zweite Tod ist das Ende einer Existenz, dann hört für alle anderen einfach auf, nur die mit Jesus leben, die leben weiter, sagt die Bibel deutlich nicht. Die anderen sagen, das Gericht hat einen heilenden Zweck, so im Sinn des Fegefeuers, wenn alle ihre Schulden bezahlt haben, wenn sie doch bei Gott sein, das Prinzip der Allversöhnung. Jesus selbst wird mehrmals von Matthäus so zitiert, dass die Hölle ein Ort des Heulens und Zähneklapperns ist. Und an einigen Stellen ist auch von einem Feuerofen die Rede. Letztlich, wenn wir die Bibel als Ganzes sehen, können wir es drehen und wenden, wie wir wollen. Aber die Hölle ist eine biblische Wahrheit. Nicht unbedingt die Hölle, die man so immer gezeigt bekommt, also mit Dreizackteufelchen und so. Das sind Bilder. Aber für mich ist das Bild eigentlich das Schrecklichste, wenn ich mir vorstelle, in einer Existenz zu sein, wo nichts Gutes mehr ist. Nichts. Das macht keinen Spaß, dort zu sein. Und ganz sicher ist auch, jeder wird dort am Ende sein, der sich ehrlich verdient hat. Hört sich vielleicht komisch an, aber Gerechtigkeit heißt, ich bekomme den Lohn für mein Leben. Das ist der dritte Punkt. Die Menschheit bekommt ihren gerechten Lohn. Und wie Gott am Ende für Gerechtigkeit sorgen wird, finden wir in diesen Zeilen. Ich lese nochmal die Verse 11 bis 15. Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus, nach der Toten das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen ward, wurde ebenfalls in den Feuersee geworfen. Der Richter, der die Welt richten wird, ist keiner, der nicht weiß, wie das Leben funktioniert. Manchmal wirft man ja Richtern vor, sie urteilen eher nach Politik oder sind etwas weltfremd in ihren Urteilen oder haben eine zu vage Auslegung von den Gesetzen. Beim Weltenrichter ist das anders. Er hat die Welt und uns Menschen erschaffen. Er hat uns geschaffen, weil er für immer mit uns Menschen zusammen sein wollte. Wir sind geschaffen, um Beziehung zu Gott zu leben. Das ist der Sinn unseres Menschseins. Und er kam als Mensch, unser Gott, in die einfachsten Verhältnisse unserer Welt hinein, feiern wir an Weihnachten, lebte 33 Jahre wie einer von uns. Er erlebte begeisterte Zuhörer, scharfe, unsachliche Kritiker, erlebte Mobbing, Folterung und wurde am Schluss ermordet. Und dieser Weltenrichter nahm das alles auf sich, um noch einmal zu zeigen, was für ein Interesse der Schöpfer an uns hat, an dir und mir, wie wichtig wir ihm sind. Inzwischen hat er ungefähr 6000 Jahre lang gezeigt, wie er sich ein Leben vorstellt, doch immer noch und immer mehr tun Menschen das Gegenteil, bringen sich um, lieben das Unrecht. Aber der Weltenrichter weiß um unser Leben. Jesus weiß um unser Leben. Und wenn einer gerecht richten kann, dann ist es Jesus Christus. Und dafür steht der weiße Thron, der uns davorkommt. Der weiße Thron ist das Bild der Reinheit. Hier gibt es keinen Betrug. Und dieses Gericht, von dem man auch das jüngste Gericht spricht, bedeutet das Ende unserer Zeit. Himmel und Erde sind vergangen, heißt ein Kapitel später. Die Jahreslosungspredigt, auf die ich nochmal hinweisen möchte, kann man gerne noch nachhören. Dann gibt es auch kein Zeitmesser mehr, keine Zeit. Mit anderen Worten, die Ewigkeit hat begonnen. Und die Gerechtigkeit seines Gerichtes zeigt sich daran, dass sich keiner davor drücken kann. Keiner. Kann sich keiner freikaufen, kann keiner irgendeinen Weg suchen. An Jesus kommt keiner vorbei. Alle Toten standen vor dem Thron. Egal, ob sie ertrunken waren, ob sie verbrannt wurden, ob sie so gestorben sind. Alle. Groß wie klein. Und egal, ob du dich auf einem See, unter einem Baum, jetzt gestern, das war eine Urnenbeerdigung unter einem Baum, oder ganz klassisch beerdigen lässt, an diesem Tag bist du dabei. An Jesus kommt keiner vorbei. Und die Gerechtigkeit von Jesus zeigt sich weiter, indem alle, wirklich alle Taten auf den Tisch kommen. Es gibt Gerechtigkeit. Wir erleben sie vielleicht in diesem Leben nicht immer. Aber das ist der Tag der Gerechtigkeit. Und die Bücher stehen für die Dokumentation aller Taten. Zwei Bücher werden hier erwähnt. Das erste ist das Buch aller Taten. Da kommt alles ans Gericht. Alles wird bewertet. Das Gute belohnt, bei den Guten wie bei den Bösen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern auch einmal, dass sie für alles Gute belohnt werden, dass sie nichts vergeblich ist, was sie für ihn tun. Gottes Gerechtigkeit wird spätestens an diesem Tag vollzogen. Das zweite aber ist das Buch des Lebens. Und jetzt fällt auf, wer in diesem Buch steht, ist Himmelsbürger. Das sind die Menschen, die sich zu einem Leben mit Jesus haben einladen lassen. Das sind die, die Jesus zu ihrem Herrn und Bestimmer gemacht haben, die gesagt haben, Jesus, ich weiß, du möchtest mit mir leben und ich will jetzt auch mit dir leben, verbindlich mit dir leben, dir nachfolgen. Die sind im Buch des Lebens aller geschrieben. Die, die gesagt haben, Jesus, ich möchte mein Leben in der Herrschaft, in deiner Herrschaft leben. Wer nicht im Buch des Lebens steht, der bekommt jetzt aber auch, für was er sich entschieden hat. Und das muss uns einfach auch bewusst sein. Manchmal sagt man ja, der Gott ist so ungerecht, aber wer Gott sich nicht unterstellen wollte, wer sagte, nee, mit diesem Gott, das will ich nicht, mag ja schön und nett sein, aber das will ich nicht, das ist mir zu grausam, das ist mir zu eng, es gibt ja hunderte von Sachen. Wer sich dem nicht unterstellen wollte, muss das auch nicht und muss am Ende auch nicht. Am Ende, wenn Jesus Gerechtigkeit spricht und der letzte Tag da ist, dann sind die Würfel gefallen. Wenn du dann gesagt hast, ich wollte das nicht, wird keiner gezwungen, jetzt doch in den Himmel noch zu kommen. Für viele wird es ein riesiger Schrecken sein, weil sie erst dann feststellen, was das wirklich Gute und Wahre in ihrem Leben war. Und das wird nun auch für ewig weg sein. Und eigentlich wäre es auch ungerecht, wenn Gott jetzt noch Menschen dazu zwingen würde, was sie nicht wollten. Ich denke nochmal an den Kontrast von dem tausendjährigen Reich und anschließend, wie alle Völker sich gegen Gott auflehnen. Sie wollten das. Und auch heute gibt es viele Menschen, die wollen das. Es gibt welche, die ernsthafte Sucher sind. Und da hat Gott versprochen, die werden ihn auch finden. Die Taten, die wir tun, auch die guten Taten, sind die eine Seite. Aber die Beziehung zu Gott ist die andere Seite. Und letztlich die entscheidende Seite. Denn das ist die Botschaft der Bibel bis zum letzten Atemzug. Gott möchte in einer lebendigen Beziehung mit dir und mir leben. Er will durch die Bibel, durch Gottesdienste zu uns reden und im Gebet hören, was du auf dem Herzen hast. Wir hören Gottes Wort, wir lesen Gottes Wort. Und wenn wir beten, antworten wir. Und so funktioniert Beziehung. In Familie, überall in Beziehung, ist immer Reden und Hören. Und wer sich hat in die Familie Gottes einladen lassen, lebt nun in ihr für immer und ewig. Wer das nicht wollte, lebt logischerweise ohne sie. Es gab mal eine Zeit, ich glaube, ich habe so die letzten Züge davon selbst noch mitbekommen, da wurden Evangelisationen ganz stark die Hölle betont. So richtig mit Druck und so gearbeitet. War überzogen. Aber heute lebe ich das Gegenteil. Man spricht es nicht mehr an und kommt eher zu einer falschen Sicherheit. Der Mittelweg ist immer schwierig zu finden. Wir leben in einer Zeit, wo man die Hölle möglichst nicht erwähnt, weil das ja so grausam ist. Aber es ist nicht viel grausamer, davon zu schweigen und zuzusehen, wie Menschen darum nicht wissen, was sie erwartet? Ist nicht der größere Akt der Liebe, wenn wir Menschen sagen, hey, wenn du diesen Weg weitergehst, bist du verloren? Wenn einer auf die Straße rennt und ich sehe das, rufe ich doch zumindest, wenn ich nicht eingreifen kann. Ich lasse ihn doch nicht laufen. Um die Ewigkeit geht es genauso. Wenigstens rufen, sagen, was ihn erwartet. Wir können, die Jesus kennen, können und haben den Auftrag, Menschen zu warnen. Auf der einen Seite sich zu freuen, wie wir vorhin gesungen haben, welchem Ziel wir entgegengehen. Und das dürfen wir feiern. Und für mich war es echt ein Geschenk, dass Gott das geschenkt hat, gestern bei der Beerdigung, dass in dieser Familie das deutlich wurde, da gibt es sowas wie eine Ewigkeitshoffnung. Da ist etwas da. Das dürfen wir weitergeben. Das sollen wir weitergeben. Ich möchte schließen mit der Frage, weißt du, ob dein Name im Buch des Lebens steht? Wenn ja, freu dich. Danke Gott und warne die, die es noch nicht wissen. Mehr als warnen können wir eh nicht. Bist du dir unsicher und möchtest gern, dass dein Name im Buch des Lebens steht? Dann kannst du mich nachher oder irgendeinen anderen ansprechen und wir reden drüber, wie das geht. Oder wenn du weißt, dass dein Name nicht im Buch des Lebens steht, willst du das? Ist das deine Entscheidung? Gott akzeptiert sie mit allen Konsequenzen. Aber ich lade dich ein, einen anderen Weg zu wählen, weil der besser ist. Denn das Ende steht unveränderbar fest und es ist alternativlos. Jesus hat gewonnen. Seit dem Sieg auf Golgatha ist alles nur noch Makulatur, was wir erleben. Und wenn es noch so brutal ist. Und Jesus wird richten, er wird für Gerechtigkeit sorgen. Bist du dazu bereit? Die Frage muss jeder sich selbst beantworten. Ich möchte beten.